Heute Nachmittag wollen wir uns im Sinn einer Einführung mit dem Hebräerbrief beschäftigen. Zu Beginn lese ich Kapitel 1 vor. Hebräer 1, Vers 1. Nachdem Gott vielfältig und auf vielerlei Weise ehemals zu den Vätern geredet hat in den Propheten, hat er am Ende dieser Tage zu uns geredet im Sohn, den er gesetzt hat zum Erben aller Dinge, durch den er auch die Welten gemacht hat, welcher die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und der Abdruck seines Wesens seiend und alle Dinge durch das Wort seiner Macht tragend, nachdem er durch sich selbst die Reinigung der Sünden gemacht, sich gesetzt hat zu Rechten der Majestät in der Höhe, indem er um so viel besser geworden als die Engel, also einen vorzüglicheren Namen vor ihnen ererbt hat. Denn zu welchem der Engel hat er je gesagt, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Und wiederum, ich will ihm zum Vater und er soll mir zum Sohn sein. Und wiederum, wenn er den Erstgeborenen in den Erdkreis einführt, spricht er, und alle Engel Gottes sollen ihn anbeten. Und in Bezug auf die Engel zwar spricht er, der seine Engel zu Winden macht und seine Diener zu einer Feuerflamme. In Bezug auf den Sohn aber, dein Thron, o Gott, ist von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und ein Zepter der Aufrichtigkeit ist das Zepter deines Reiches. Du hast Gerechtigkeit geliebt und Gesetzlosigkeit gehasst. Darum hat Gott, dein Gott, dich gesalbt mit Freudenöl über deine Genossen. Und du, Herr, hast im Anfang die Erde gegründet und die Himmel sind Werke deiner Hände. Sie werden untergehen, du aber bleibst. Und sie alle werden veralten wie ein Kleid. Und wie ein Gewand wirst du sie zusammenwickeln und sie werden verwandelt werden. Du aber bist derselbe und deine Jahre werden nicht vergehen. Zu welchem der Engel aber hat er je gesagt, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde lege zum Schemel deiner Füße. Sind sie nicht alle dienstbare Geister ausgesandt zum Dienst um der Willen, welche die Seligkeit ererben sollen? Bis dahin. Das Thema des Hebräerbriefes habe ich auf dem Blatt so umschrieben. Zunächst aber noch eine Frage. Kann jeder auf ein Blatt schauen? Nein? Also wir können uns sicher gegenseitig aushelfen, dass zum Beispiel Ehepaare zusammenschauen. Das ist eine gute Übung. Und so kriegen wir das Problem gelöst. Ich habe nämlich 150 Kopien gemacht und bin ausgegangen von der Zahl der zum Mittagessen Angemeldeten. Aber es ist eigentlich nicht die gute Zahl offensichtlich, denn nicht alle essen. Und das ist auch recht so, wie das einem geht. Also nächstes Mal werde ich dann 200 Kopien machen. Aber es ist schon wichtig, dass jeder auf ein Blatt schauen kann, sonst ist es schwierig zu folgen. Können jetzt alle schauen? Hand hoch, wer noch nicht? Da gibt es noch übrige Blätter. Also schnappt sie euch selber. Das Thema des Hebräerbriefes kann man umschreiben mit Wir sehen Jesus. Das ist ein Gutel, denn fünfmal wird im Hebräerbrief über das Jesus-Sehen gesprochen. Kapitel 2, Vers 9. Wir sehen aber Jesus, der ein wenig unter die Engel wegen des Leidens des Todes erniedrigt war, mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt. Kapitel 3, Vers 1. Daher, heilige Brüder, Genossen der himmlischen Berufung, betrachtet den Apostel und Hohenpriester unseres Bekenntnisses. Jesus, der treu ist dem, der ihn gesetzt hat. Weiter in Kapitel 7. Vers 4, da geht es um Melchisedek, der ein Hinweis ist auf Jesus Christus. Schaut aber, wie groß dieser war. Und weiter in Kapitel 12, Vers 2, hinschauend auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, welche der Schande nicht achtend für die vor ihm liegende Freude das Kreuz erduldete und sich gesetzt hat zu Rechten des Thrones Gottes. Und dann gleich in dem folgenden Satz, denn betrachtet den, der so großen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht ermüdet, indem ihr in euren Seelen ermattet. Also ich wiederhole, wir sehen Jesus. Betrachtet Jesus, schaut, wie groß dieser ist, hinschauend auf Jesus und schließlich betrachtet den, der so großen Widerspruch erduldet hat. Jesus sehen, es geht um die Herrlichkeit des Sohnes Gottes in diesem Brief. Darum heißt ein Hebräerbrief-Kommentar als Titel, wir sehen Jesus. Aber ein anderer Hebräerbriefkommentar hat den Titel Vom Schatten zur Wirklichkeit. Sehr treffend, denn der Hebräerbrief macht deutlich, dass so viele Geschichten im Alten Testament und auch Einrichtungen in Verbindung mit dem jüdischen Tempel, sie sind eigentlich Vorausdarstellungen, Schattenbilder von dem, was der Messias einmal bringen sollte. Der Hebräerbrief zeigt, wie diese Vorausdarstellungen, diese Schattenbilder in Jesus Christus zur Wirklichkeit geworden sind. Schatten sind zweidimensional, der Körper dreidimensional. Also in Christus haben wir den Körper, die Verwirklichung von all diesen alttestamentlichen Hinweisen. Wir kommen also vom Bild zur Wirklichkeit, zur Realität. Die gesamte Botschaft des Hebräerbriefes kann man wie folgt umschreiben. Das Neue, das der Messias Jesus eingeführt hat, steht erhaben über dem alten System des sinaitischen Gesetzes. Die Einrichtungen des Gesetzes waren nur eine umrissartige, schattenhafte Vorausdarstellung dessen, was der verheißene Erlöser einführen sollte. Und nun Bemerkungen in Bezug auf die Empfänger dieses Briefes. Wegen des Druckes und der Verfolgung durch Volksgenossen standen gewisse jüdische Christen, wenn man will, kann man auch sagen, messianische Juden. Ich will sagen, Juden, die glauben, dass Jesus der Messias ist. Also durch diesen Druck und diese Verfolgung standen gewisse dieser messianischen Juden, die sich nur äußerlich bekehrt hatten, in Gefahr, Jesus als Messias wieder abzulehnen und in ein christusloses Judentum zurückzukehren. Dies würde allerdings katastrophale Konsequenzen haben. Diese Juden mussten daher ermutigt werden durch den Hebräerbrief, die Erhabenheit von Jesus Christus und seinem Werk zu erfassen und völlig zum echten Glauben durchzudringen. Die übrigen, die echt Bekehrten, sollten durch den Blick auf die Herrlichkeit Jesu ermutigt und angespornt werden, auf dem Weg bis zum Ziel durchzuhalten. Und nun machen wir uns ein paar Gedanken über den Autor und die Adressaten, also die Briefempfänger, sowie auch über den Zeitpunkt der Abfassung dieses Briefes. Der Autor wird im Brief selber nicht genannt. Wir haben ja den Anfang gelesen, da wird nichts davon berichtet, wie sonst bei Briefen im Neuen Testament üblich. Der Empfänger stellt sich vor mit Namen. Er nennt auch die Adressaten, an die er sich richtet, wünscht gute Grüße, Frieden und Gnade. Aber davon finden wir im Hebräerbrief nichts. Sondern es beginnt gleich mit der Erhabenheit von Jesus Christus. Der Autor wird nicht genannt, es geht eben nicht um ihn, sondern allein um Jesus Christus in seiner Erhabenheit. Aber das hat nun dazu geführt, dass man vorsichtigerweise, wenn man diesen Brief zitiert, jeweils sagt, der Schreiber des Hebräerbriefes. Nun, die Frage ist, ob wir nicht doch etwas über den Autor erfahren könnten. Also allein aus dem Brief heraus kann man feststellen, der spricht ein wunderschönes literarisches Griechisch. Nicht wahr? Das Neue Testament wurde ja in einem bestimmten Dialekt abgefasst, in dem sogenannten Koine Griechisch. War so, Alexander der Große hatte ja um 336 bis 323 vor Christus die ganze Welt von Griechenland bis nach Indien erobert und auch Teile von Afrika. So wurde die griechische Kultur und auch die griechische Sprache in diesem ganzen Gebiet verbreitet. Es wurde zur Verkehrssprache, zum Englisch von damals. Und das hatte Konsequenzen auf die Sprache. Es gab ja verschiedene griechische Dialekte, wie zum Beispiel das attische Griechisch und so weiter. Aber dadurch, dass das Griechisch in diesem ganzen Weltreich gesprochen wurde, verschmelzten diese Dialekte. Und es entstand dadurch so ein allgemeines, allgemeingebräuchliches Griechisch. Und das heißt eben Koine. Koine heißt gemeinsam, also das allgemeingebräuchliche Griechisch. Es wurde in verschiedenen Hinsichten abgeschliffen und so entstand ein Dialekt, der ideal war eben als Verkehrssprache. In diesem Dialekt ist das Neue Testament geschrieben, aber der Schreibstil ist je nach Autor im Neuen Testament unterschiedlich. Der Hebräerbrief ist eines der neutestamentlichen Bücher, das am nächsten noch zum literarischen, klassischen Griechisch steht. Zum Beispiel auch Lukas hat sehr klassisch geschrieben. Und so können wir also daraus folgen, der Schreiber des Hebräerbriefes konnte sehr schön Griechisch sprechen. Sehr schriftstellerisches Griechisch. Aber Gott hat nicht die Sprache der Philosophen verwendet. Also das Neue Testament ist eben nicht in einer hochgestochenen Sprache geschrieben. Das will uns viel sagen, das ist eigentlich Programm. Das Evangelium ist für alle Menschen, nicht für eine bestimmte Schicht. Darum wurde im Neuen Testament durch den Heiligen Geist eine Sprache gewählt, die eben allgemein verständlich sein konnte. Aber doch mit deutlichen Unterschieden, je nach Schreiber. Ferner stellt man auch fest, er war eng vertraut mit der Septuaginta-Übersetzung aus Ägypten. Die Septuaginta ist die älteste Bibelübersetzung des Alten Testaments. Und zwar auf Griechisch. Sie wurde im 3. Jahrhundert vor Christus abgefasst. Das war die Bibel der Apostel. Sehr oft wurde bei Zitaten aus dem Alten Testament im Neuen diese Septuaginta verwendet. Und das nicht immer, nicht bei allen Zitaten, aber sehr oft. Und gerade in der Sprache des Hebräerbriefes ist der Bezug zu dieser Übersetzung sehr, sehr deutlich. Weiter ist klar aus dem Brief, dass der Autor ein Jude war. Denn er sagt in Kapitel 1,1, nachdem Gott vielfältig und auf mancherlei Weise ehemals zu den Vätern geredet hat, in den Propheten, hat er am Ende dieser Tage zu uns geredet, im Sohn. Und da macht er sich also mit den Juden eins, die den Messias eben im Land hätten empfangen sollen. Er gehörte nicht zum Kreis der engen Jünger oder der 12 Apostel. Denn in Kapitel 2, Vers 3 spricht er über die Errettung, die Jesus Christus gebracht hat, und erklärt, wie werden wir entfliehen, wenn wir eine so große Errettung vernachlässigen, welche, nachdem sie den Anfang der Verkündigung durch den Herrn empfangen, uns von denen bestätigt worden ist, die es gehört haben. Indem Gott außerdem mitzeugte, sowohl durch Zeichen als durch Wunder und mancherlei Wunderwerke und Austeilungen des Heiligen Geistes nach seinem Willen. Er sagt hier, die Errettung wurde zuerst durch Jesus Christus verkündigt. Und dann wurde sie uns von denen bestätigt, die es gehört hatten. Da nimmt er Bezug auf die ersten Zeugen Jesu, die Apostel, die auch Zeichen und Wunder als Bestätigung getan hatten. Also, er gehört nicht zu diesem engen Kreis, sondern sagt, wir haben es eben von diesen Zeugen mitbekommen. Ferner aus Kapitel 13, 23 wird deutlich, dass er ein Freund von Timotheus war oder Timotheus ein Freund von ihm. Es heißt am Briefende, wisst, dass unser Bruder Timotheus freigelassen ist, mit welchem, wenn er bald kommt, ich euch sehen werde. Ferner sendet er in diesem Brief Grüße aus Italien. Im nächsten Vers heißt es, grüßt alle eure Führer und alle Heiligen. Es grüßen euch die von Italien. Also wenn er Grüße aus Italien schickt, dann ist der Schreiber des Hebräerbriefes in Italien. Ein italienischer Brief. Aber eben auf Griechisch geschrieben, ja. Die wichtigsten Vorschläge, die so in der Auslegungsliteratur gemacht worden sind, wir wollen uns ja nicht mit allen Unmöglichen abgeben, waren Barnabas und Paulus. Nun, ich meine, es gibt auch Vorschläge, die gemacht worden sind, das sei Priscilla gewesen. Aber ich meine, es gibt ja wichtigere Dinge, mit denen wir uns beschäftigen können, als solche Ideen. Etwas wäre Ideen. Also Barnabas und Paulus, das sind Autoren, für die es gute Argumente gibt. Aber weiter kommt hinzu die Handschrift P46. Das heißt Papyrus mit der Siegelnummer 46. Es gibt ja heute etwa 5300 griechische Handschriften vom Neuen Testament. Und gerade im 20. Jahrhundert wurden immer ältere entdeckt. In den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts wurde der P46 entdeckt. Und das ist eine Sammlung von Paulusbriefen. Sie umfasst nahezu alle Paulusbriefe. Damals hat ein Wissenschaftler die Handschrift so angeschaut und aufgrund des Schreibstils, der Buchstaben, hat er gesagt, das ist wahrscheinlich etwa um 200 nach Christus geschrieben worden. Und da können Sie also überall in der Literatur nachlesen, P46, circa 200. Die haben es alle abgeschrieben. Aber vor ein paar Jahren hat ein Koreaner namens Kim eine gründliche Arbeit gemacht. Er hat diese Handschrift ganz neu datiert, und zwar nicht so schnell aufgrund von einer Seite. Er ist zum Schluss gekommen, diese Handschrift stammt aus dem letzten Viertel des ersten Jahrhunderts. Wir sagen 75 bis 100 nach Christus. Das hat natürlich einige Unruhe bewirkt, gerade unter den kritischen Theologen hört man solche Erkenntnisse nicht sehr gerne. Aber lassen wir es. Der hat das also zum ersten Mal wirklich gründlich gemacht. Und in dieser Sammlung ist der Hebräerbrief eingeordnet nach dem Römerbrief und vor dem ersten Korintherbrief. Was damit ein Hinweis ist, dass die Bauern in Ägypten im ersten Jahrhundert überzeugt waren, dass Paulus der Autor des Hebräerbriefes war. Und das ist natürlich ein sehr, sehr altes Zeugnis. Übrigens, die Handschrift ist natürlich sowieso sensationell. 75 bis 100 nach Christus, bereits eine Sammlung von den Paulusbriefen beieinander. Und wenn man denkt, der Römerbrief ging nach Italien, der Epheserbrief in die Türkei, die Korintherbriefe nach Griechenland, und da sind sie schön alle gesammelt in Ägypten. Und da sehen wir, das ging nicht so lang, bis man wusste, welches sind eigentlich die Bücher, die zum Neuen Testament gehören. Da musste man nicht warten, bis irgendwelche Konzilien das entschieden hätten, sondern man hat diese Briefe sehr früh gesammelt und als apostolisches Wort Gottes aufgenommen. Nun gibt es noch einen Hinweis im Neuen Testament selbst. 2. Petrus 3, Vers 15. Der alte Petrus schreibt aus der Todeszelle. Um 66, 67 nach Christus, das ist der letzte Brief, sein Testament, und da erwähnt er die Paulusbriefe. Ach, das ist sensationell, nicht wahr? Im Neuen Testament werden die Paulusbriefe zitiert. Kapitel 3, Vers 15. Und achtet die Langmut unseres Herrn für Errettung, so wie auch unser geliebter Bruder Paulus nach der ihm gegebenen Weisheit euch geschrieben hat. Wie auch in allen seinen Briefen, wenn er in denselben von diesen Dingen redet, von denen etliche schwer zu verstehen sind, welche die Unwissenden und Unbefestigten verdrehen, wie auch die übrigen Schriften, zu ihrem eigenen Verderben. Also da erwähnt er, der Petrus, der ja einmal von Paulus öffentlich gemaßregelt wurde, damals in Antiochia, Galater 2, schreibt über unseren geliebten Bruder Paulus. Schön, ja? Er hat euch geschrieben, ja, wer ist euch? An wen richten sich die Petrusbriefe? Das ist nicht schwer, Kapitel 1, Vers 1, vom ersten Brief besagt Petrus, Apostel Jesu Christi, den Fremdlingen von der Zerstreuung, Diaspora, von Pontus, Galatien, Kappadokien, Asien und Bithynien, auserwählt nach Vorkenntnis Gottes des Vaters. Er spricht hier Leute an, die in der Diaspora leben, und zwar in verschiedenen Provinzen der heutigen Türkei. Pontus, Galatien, Kappadokien, Asien und Bithynien. Diaspora, Zerstreuung, ist übrigens ein technischer Ausdruck für die im Ausland lebenden Juden. Also zum Beispiel die Juden in New York heute, das sind Diaspora-Juden. Im Gegensatz zu denen, die in Jerusalem oder sonst wo in Israel wohnen. Also er spricht an Diaspora-Juden. Nicht an eine bestimmte Gemeinde. Nun, der zweite Petrusbrief richtet sich an die gleichen Leute, denn 2. Petrus 1, 3, Vers 1 besagt, diesen zweiten Brief, Geliebte, schreibe ich euch bereits, in welchen beiden ich durch Erinnerung eure lautere Gesinnung aufwecke. Das ist also klar. Beide Briefe richten sich an dieselben Leute. Mit den beiden Briefen wollt ihr nämlich dasselbe bewirken, das Denken aufwecken, der Gläubigen aufwecken. Und da schreibt er, unser geliebter Bruder Paulus hat euch geschrieben. Ja, nun suchen wir einen Paulusbrief, der sich nicht an eine Gemeinde richtet, sondern ein Rundschreiben darstellt, und zwar insbesondere an Juden. An Juden in der Diaspora. Ja gut, da haben wir Probleme, denn den Römerbrief können wir abschreiben, Korintherbriefe, Galaterbriefe und so weiter und so fort. Wir finden einfach keinen im Neuen Testament, der unter den 13 paulinischen Briefen zu finden wäre, der auf dieses Format zupasst. Ja gut, wir können sagen, ja vielleicht spricht er von einem Brief, der eben nicht zum Neuen Testament gehören sollte und darum auch nicht überliefert wurde. Aber der Text hier spricht davon, dass das zu den Schriften gehört. Petrus sagt, die Paulusbriefe sind ja allgemein schwierig, besonders wenn er von diesen Dingen spricht, also diesen prophetischen Dingen. Sie werden durch die Unwissenden und Unbefestigten verdreht, wie auch die übrigen Schriften. Der Ausdruck die Schriften im Judentum meint die kanonischen heiligen Schriften, zur Bibel gehörenden Schriften. Die Schriften. Und Petrus sagt, sie verdrehen die Paulusbriefe genauso wie die übrigen Schriften. Will sagen, der Brief an die Diaspora-Juden gehört zur Heiligen Schrift. Also wir müssen unter den Heiligen Schriften einen Brief finden, der auf diese Kennzeichen zupasst. Und da bleibt leider nur noch der Hebräerbrief. Ich sage leider für die, denen das einfach widerstrebt, dass Paulus der Autor gewesen sei. Ja, und damit haben wir ein innerbiblisches Argument für die Autorschaft des Hebräerbriefes. Und der Hebräerbrief wird übrigens hier charakterisiert. Achtet die Langmut unseres Herrn für Errettung. Wie auch unser Bruder Paulus euch geschrieben hat. Ja, ist das Thema im Hebräerbrief? Ja, sicher. Ich habe hier auch ein paar Verse hingeschrieben, Hebräer 3, 7, 15, 4, Vers 7. Da wiederholt der Apostel immer wieder dieses Psalmwort. Heute, wenn ihr seine Stimme höret, verhärtet eure Herzen nicht. Gott ist geduldig. Jetzt habt ihr noch Chance, wirklich zum vollen Glauben durchzudringen. Wenn ihr das nicht tut, wird der Tag kommen, wo ihr euch verhärten werdet. Also achtet die Langmut des Herrn als Chance für die Errettung. Das ist genau das Thema das im Hebräerbrief eine ganz entscheidende Rolle spielt. Und zudem fügt Petrus noch hinzu, so wie auch unser geliebter Bruder Paulus nach der ihm gegebenen Weisheit euch geschrieben hat. Natürlich, die Weisheit von Paulus, die finden wir in allen seinen Briefen, aber ich hoffe, wir werden das noch ein bisschen deutlicher sehen. Im Hebräerbrief ist das in ganz besonderer Weise schlicht verblüffend. Diese Weisheit, diese Kenntnis des Alten Testaments und diese messianische Anwendung des Alten Testaments nach der ihm gegebenen Weisheit euch geschrieben. Und nun können wir sagen, ja, wenn der zweite Petrusbrief um 66, 67 verfasst worden ist, dann der Hebräerbrief noch etwas vorher. Also vor diesem Datum. Nun, in Hebräer 13, Vers 19, sagt Paulus, zuerst Vers 18, betet für uns. Dann Vers 19, ich bitte euch aber umso mehr, dies zu tun, damit ich euch desto schneller wiedergegeben werde. Also er sagt, man soll für ihn beten, und das würde dazu führen, dass er schneller wieder zu ihnen kommen könnte. Und dann sagt er noch übrigens, Timotheus ist bereits aus dem Gefängnis. Ja, Vers 23. Und wir haben schon gemerkt, er ist in Italien, Vers 24. Ja, worauf passt das? Das passt auf die erste Gefangenschaft des Paulus in Rom. Am Ende der Apostelgeschichte, um 60 nach Christus, gelangt ja Paulus als Gefangener nach Rom, weil er vor den Kaiser Nero gestellt werden sollte. Aber da wartete man noch, bis die Ankläger aus Jerusalem auch kommen würden. Aber die kamen nicht. Paulus war als Gefangener in einer Mietswohnung in Rom, also mit einem Soldaten zusammen, gekettet, konnte da frei die Leute empfangen und über das Reich Gottes sprechen. So endet die Apostelgeschichte. Und Lukas sagt, dass er das getan hat, 2 volle Jahre. Dieser Ausdruck Diätia, 2 volle Jahre, ist ein juristischer Ausdruck der damaligen Zeit. Die 2 vollen Jahre war nämlich die Frist, während der man auf Ankläger warten konnte, und dann war es verjährt. Wenn die Ankläger in dieser Frist nicht antraten, wurde der Angeklagte freigegeben. Und in dieser Zeit hat ja Paulus mehrere Briefe geschrieben, den Epheserbrief, Kolosserbrief, Philipperbrief und auch den Philemonbrief. Und da schreibt er effektiv von seiner baldigen Freilassung. Ich lese aus Philipper 1. Zunächst einmal in Vers 12, ich will aber, dass ihr wisst, Brüder, dass meine Umstände mehr zur Förderung des Evangeliums geraten sind, sodass meine Bande in Christus offenbar geworden sind, in dem ganzen Prätorium und allen anderen. Also da in der kaiserlichen Garde, im Prätorium in Rom, wurde deutlich, Paulus ist eigentlich nur ein Gefangener wegen der Sache des Evangeliums. Er ist kein Krimineller. Und weiter im gleichen Brief, Vers 26, da spricht er von seiner Zuversicht, auf das euer Rühmen in Christus Jesus meinethalben überströme durch meine Wiederkunft zu euch. Er sagt, ich komme wieder nach Philippi. Und dann Kapitel 2, Vers 24. Ich vertraue aber im Herrn, dass auch ich selbst bald kommen werde. Gerade kurz vorher schrieb er Vers 19, ich hoffe aber in dem Herrn Jesus, Timotheus bald zu euch zu senden. Timotheus kann früher gehen und nachher sagt er, ich hoffe, dass auch ich bald kommen werde. Das passt genau mit Hebräer 13. Timotheus ist freigekommen und ich werde euch auch bald geschenkt werden, wenn ihr für mich betet. Und dann noch Philemon, gerade vor dem Hebräerbrief. Da schreibt Paulus an seinen Freund in Kolossä, Vers 22, zugleich aber bereite mir auch eine Herberge, denn ich hoffe, dass ich durch eure Gebete euch werde geschenkt werden. Paulus rechnete damit, freizukommen, und zwar bewirkt durch die Gebete der Gläubigen. Das entspricht genau Hebräer 13, betet für mich, und damit ich umso schneller euch wieder gegeben werde. So kam Paulus also offensichtlich wieder frei. Es gibt auch noch einen außerbiblischen Hinweis aus der alten Kirche, dass Paulus wieder freigekommen war und sogar bis nach Spanien gereist sei. Das war ja schon einmal sein Reiseziel, das er in Römer 15 formuliert hatte, dass er bis nach Spanien kommen möchte, um das Evangelium zu verkündigen. Das hätte er also gemacht, bis an die äußerste Grenze im Westen sei er gegangen. Nachher wurde er wieder verhaftet und kam dann in die Todeszelle nach Rom. Da hat er dann noch seinen letzten Brief, 2. Timotheus, abgefasst und wurde dann um 66, 67, also in der gleichen Zeit wie Petrus, hingerichtet durch Köpfung, weil er römischer Bürger war. Also, das hilft uns, den Hebräerbrief effektiv auf ca. 62 nach Christus zu datieren, am Ende der ersten Gefangenschaft. Nun, wieso nennt er sich nicht Apostel, wie sonst in seinen Briefen? Ja, er spricht zu Juden. Ist er ein Apostel der Juden? Nein. Wir wissen ganz genau, dass die 12 Apostel waren Apostel für die Gläubigen aus den Juden, aber Paulus war Apostel für die Nichtjuden, für die Heiden. So wie das auch in Galater 2 ja ganz klar formuliert. Galater 2, Vers 7. Da spricht er von den führenden Christen in Jerusalem, was die erkannt haben beim Kontakt mit Paulus. 2,7. Sondern im Gegenteil, als sie sahen, dass mir das Evangelium der Vorhaut anvertraut war, also die Heiden haben sich nicht beschnitten, also das Evangelium der Vorhaut der Heiden, gleich wie Petrus das der Beschneidung. Also das für die Juden. Denn der, welcher in Petrus für das Apostelamt der Beschneidung gewirkt hat, hat auch in mir in Bezug auf die Nationen gewirkt. Und als sie die Gnade erkannten, die mir gegeben ist, gaben Jakobus und Kephas und Johannes, die als Säulen angesehen wurden, mir und Barnabas die rechte Hand der Gemeinschaft, auf dass wir unter die Nationen, sie aber unter die Beschneidung gingen. So hatte also Paulus seinen Hauptauftrag in Bezug auf die Nichtjuden. Aber wie wir wissen aus der Apostelgeschichte, hat er damit nicht ein Steckenpferd gemacht, sondern er ist immer strategisch, wenn er an einen neuen Ort gekommen war, in die Synagoge gegangen. Und hat bei den Juden einen Brückenkopf gefunden und hat dort mit der Evangelisation begonnen. Also immer das Evangelium dem Juden zuerst, Römer 1, Vers 16, und dann auch dem Heiden. Aber ihr wart kein Apostel für die Juden. Und darum nennt er sich auch nirgends Apostel im Hebräerbrief. Und es kommt noch dazu, was sonst nie vorkommt im Neuen Testament. In diesem Brief wird Jesus Christus Apostel genannt. Das heißt der Gesandter. Hebräer 3, Vers 1. Daher, heilige Brüder, Genossen der himmlischen Berufung, betrachtet den Apostel und hohen Priester unseres Bekenntnisses, Jesus, der treu ist dem, der ihn gesetzt hat. Apostel heißt Gesandter. Der Sohn Gottes wurde vom Vater in die Welt gesandt. Und insofern nennt der Hebräerbrief ihn Apostel. Aber wenn das Wort Apostel gebraucht wird für den Sohn Gottes, dann soll man das gar nicht in die Verbindung bringen mit dem, wie Menschen Apostel waren. Die 12 Apostel und der Apostel Paulus. Und darum wird das Wort Gott überhaupt nicht weiter gebraucht. Eben gerade um die Erhabenheit Christi und das Unvergleichliche damit deutlich zu machen. Was aber sehr typisch ist, dauernd in diesem Brief wird gesagt, lasst uns, lasst uns, lasst uns. Das sind keine so scharfen Befehle, wie zum Beispiel im 1. Korintherbrief, schreibt Paulus, dass ihr der Gemeinde effektiv befiehlt, im Namen Jesu Christi. Das tut er bei den Hebräern nicht, weil er nicht ein Apostel für die Juden war. Aber die Sprache, lasst uns, lasst uns, lasst uns, das geht wie ein roter Faden durch den Brief hindurch. Das ist die Sprache eines Lehrers. Der Lehrer stellt die Lehre Gottes, seinen Heilsplan, die Größe Jesu Christi vor. Und dann ist es nicht, weil er eine besondere amtliche Autorität hätte, sondern eben als Lehrer, der durch die Lehre überzeugt, macht er Mut und sagt, lasst uns, indem er sich selber mit einschließt. Dass, wenn wir das sehen, dann sollen wir doch Mut haben, um das und das zu tun. Also der Schreiber tritt nicht als Apostel, sondern als Lehrer auf. Nicht für die Heiden, sondern für Juden. Nun noch einige Schlüsselbegriffe in diesem Brief. Wir finden das Wort besser, größer sehr oft. Ich habe hier da eine ganze Liste gemacht. Wort besser, griechisch kreison, kommt durch den ganzen Brief hindurch vor. Oder größer, pleion, ein anderes Wort, das auch größer heißt, meizon. Und da spricht der Brief über eine bessere Hoffnung. Im Gegensatz zu der Hoffnung, die man hatte unter dem alten Bund. 7,19. Er spricht über einen besseren Bund. Kapitel 7, 22, 8, Vers 6. Der neue Bund, das Neue Testament ist besser als der alte Bund. Es gibt auch hier in Verbindung mit diesem neuen Bund bessere Verheißungen. Kapitel 8, Vers 6, als die, die Gott in Verbindung mit dem sinaitischen Bund gegeben hatte. Er spricht von dem Opfer Jesu Christi als von besseren Schlachtopfern. Weil das Opfer Christi all diese verschiedenen Opfer des Alten Testaments in sich vereinigte, wird es hier in der Mehrzahl genannt, bessere Schlachtopfer. 9, 23. Er spricht auch über einen besseren Besitz, den die Gläubigen jetzt haben, wenn ihnen alles gestohlen wird. Über ein besseres Vaterland im Himmel, Kapitel 11, Vers 16. Das noch besser ist als das versprochene, verheißene Land am Knotenpunkt der drei Kontinente, Europa, Asien und Afrika. Ferner, 11, 35 spricht über die bessere Auferstehung. Ich war bereits im Alten Testament, sind Leute auferweckt worden, aber sie sind wieder gestorben. Auch Lazarus wurde auferweckt, immer noch unter dem alten Testament, aber der ist wieder gestorben. Aber das waren eben nur Vorausdarstellungen von dem, was Gott eigentlich einmal tun wird. Die künftige Auferstehung ist die bessere Auferstehung, weil einmal auferstanden wird man nie mehr sterben. Dann, neben vielen weiteren Schlüsselwörtern, möchte ich aber ganz besonders herausstreichen den Ausdruck ein für allemal. Griechisch ein Wort Epapax. Epapax. Das Opfer, das Jesus Christus gebracht hat, ist ein für allemal. Die alttestamentlichen Opfer wurden ständig wiederholt, dauernd wiederholt, weil sie niemanden zur Ruhe bringen konnten, innerlich. Aber das Opfer von Jesus Christus, ein für allemal, und es wirkt in alle Ewigkeit. Nirgends im Neuen Testament wird Jesus Christus hoher Priester genannt. Aber 12-mal im Hebräerbrief. 10-mal wird er genannt Archierois, hoher Priester. Dann wird er genannt großer hoher Priester, Archierois Megas. Das ist übrigens ein völlig überhöhter Ausdruck. Ich war Archierois, hoher Priester, ist die Übersetzung von Griechisch Kohen Gadol, Priester, großer. Ja, Sie sehen, Hebräisch schreibt man nicht nur rückwärts, sondern spricht es auch rückwärts, ja? Ja, also ist nur ein Witz. Also, Kohen Gadol, Priester, großer. Aber hier wird der Herr Jesus genannt, großer, hoher Priester. Also überhöht den an sich schon erhöhten Ausdruck hoher Priester noch mehr, um zu zeigen, dass Jesus Christus über all den hohen Priestern des alten Bundes steht. Schließlich noch einfach großer Priester, Hierois Mega, in Hebräer 10, 21. Das zeigt uns also, das hohe Priestertum von Jesus Christus spielt im Hebräerbrief eine ganz zentrale Rolle. Und dieser Brief soll uns zeigen, schaut, was wollt ihr in ein christusloses Judentum zurückkehren und den Messias aufgeben? Es ist ja hier alles besser, alles größer, alles herrlicher, alles einzigartiger. Wenn ihr da zurückkehrt, habt ihr natürlich das, was Gott gegeben hat seinem Volk. Aber das waren nur Schatten. Und diese Schatten hatten in sich keinen Wert, nur sie haben nur werden sie eben auf die Realität hinweisen. Aber es ist doch so völlig unsinnig, wenn die Realität da ist, dass man das Schattenhafte vorzieht gegenüber der Realität und würde Jesus Christus neu verwerfen. Das ist die größte Dummheit, die jemand begehen könnte. Jetzt möchte ich noch über ein paar Besonderheiten des Briefes sprechen. Dieser Brief ruft auf zum Verlassen des Tempels in Jerusalem. Hebräer 13, 12. Lese aber schon ab Vers 11. Es geht um den Yom Kippur, den großen Versöhnungstag. Denn von den Tieren, deren Blut für die Sünde in das Heiligtum hineingetragen wird, durch den hohen Priester, werden die Leiber außerhalb des Lagers verbrannt. Ich war die Sündopfer, von denen man das Blut ins Allerheiligste brachte, die wurden nicht auf dem Altar geopfert, sondern die musste man außerhalb des Tempels, sogar außerhalb der Stadt, einen ganz bestimmten Ort verbrennen. Damit wollte Gott zeigen, Sünde ist so schrecklich. Und wenn die Sündopfer mit der Sünde beladen wurden von Israel, dann konnte Gott sie nicht mehr in seiner Gegenwart ertragen. Sie sollten raus aus dem Tempel und aus der Stadt hinaus, außerhalb des Lagers. Und jetzt wird hier eine Anwendung gemacht. Darum hat auch Jesus, auf dass er durch sein eigenes Blut das Volk heiligte, außerhalb des Tores gelitten. Hier sehen wir die Verbindung zu dem Opfer Jesu. Er wurde nicht in Jerusalem, sondern vor den Toren Jerusalems gekreuzigt. Er wurde im Tempel verurteilt, dann hinausgetan aus dem Tempel und dann hinausgetan aus der Stadt. Außerhalb des Lagers hat er gelitten, wie die Sündopfer des Jom Kippurs. Weiter. Deshalb lasst uns zu ihm hinausgehen, außerhalb des Lagers, seine Schmach tragend. Jetzt wird daraus eine Ableitung gemacht. Ja, wenn der Messias in Jerusalem und im Tempel keinen Platz hatte, man hat ihn ja hinausgeworfen, wie können wir als jüdische Gläubige weiterhin an diesem Gottesdienst in Jerusalem teilnehmen? Wenn Jesus da keinen Platz hat, dann haben wir doch auch keinen Platz. Die Konsequenz ist, wir sollten eigentlich auch Jerusalem und den Tempel mitsamt seinem Gottesdienst verlassen, aufgeben. Natürlich, das ist nicht einfach, denn das wird uns Schmach einbringen, wenn wir uns in dieser Weise trennen. Wir trennen uns von einem christuslosen Judentum und gehen hinaus zu dem Platz der größten Schmach. Deshalb lasst uns zu ihm hinausgehen, außerhalb des Lagers, seine Schmach tragend. Also, die Juden werden aufgerufen, nun den Opferdienst und den Tempeldienst aufzugeben. Jetzt muss ich aber noch erklären, die ersten Christen, die Gemeinde ganz am Anfang, Apostelgeschichte 5,12, die haben sich ja im Tempel versammelt, tagtäglich. Und zwar in der Osthalle, in der Säulenhalle Salomos. Und die jüdischen Christen haben weiterhin am Opferdienst teilgenommen im Tempel. Darum lesen wir, wie Paulus, Apostelgeschichte 21, nach Jerusalem kam. Und da haben ihm die Brüder dort und auch Jakobus, der Bruder des Herrn, gesagt, schau, man erzählt überall, du würdest in aller Welt Abfall vom Judentum predigen. Und jetzt kannst du beweisen, dass das überhaupt nicht stimmt. Wir haben hier vier Brüder, die haben ein Nazirea-Gelübde. Und die müssen Opfer darbringen. Übernimm doch die Opfer für sie. Und Paulus ist bereit. Und er reinigt sich rituell. Die führen sogar die Reinigung, diese Nazirea-Christen führen sogar die Reinigung mit der Asche der roten jungen Kuh durch. Die geht nämlich 7 Tage. Findet man alles angedeutet in der Apostelgeschichte. Das war kein Problem für Paulus. Er als Jude konnte das tun, obwohl er, es gibt gute Argumente, dass der Galaterbrief der erste Brief war, den er geschrieben hatte. Der Galaterbrief ist einer der schärfsten Briefe überhaupt im Neuen Testament. Und da sagte den nicht-jüdischen Galatern, ihr feiert wieder Feste. Oder ihr feiert jüdische Feste. Ich fürchte, ob ich etwa vergeblich für euch gearbeitet habe. Das war schon ein hartes Wort. Also der Galaterbrief verbietet völlig, dass nicht-jüdische Christen ins Judentum hineingeführt werden. Also wer nicht-jüdische Christen einlädt, Laubhüttenfest zu feiern und so weiter und so fort, der ist nicht auf dem richtigen Weg. Das muss ganz klar getrennt werden. Aber Paulus konnte das tun als Jude, ja. Und er hat sogar Timotheus beschnitten. Apostelgeschichte 16. Nachdem am Apostelkonzil in Jerusalem, Apostelgeschichte 15, geklärt wurde, Menschen, die aus dem Judentum, aus dem Heidentum zum Glauben kommen, die brauchen nicht beschnitten zu werden und sie brauchen nicht solche Dinge zu beobachten, mal ganz genau geklärt, welche Forderung das Alte Testament an Heiden richtet, aber nicht die vom Gesetz des Sinai. Und gleich darauf beschneidet Paulus den Timotheus. Aber es wird ausdrücklich gesagt, weil seine Mutti war eine Jüdin. Und darum war das möglich. Und Paulus sagt ja auch den Grundsatz in 1. Korinther 9 am Schluss, der Grundsatz, dass er allen alles geworden ist. Dem Juden ist er ein Jude geworden. Also dem, der unter Gesetz ist, wie unter Gesetz, obwohl er selber nicht mehr unter Gesetz war. Also er konnte das und die anderen jüdischen Christen konnten das auch. Das war nicht ein Bruch mit dem Evangelium. Aber nun, nach 3 Jahrzehnten, ja interessant, die Kreuzigung Jesu kann man am allerbesten datieren auf 32 nach Christus und hier sind wir 62 nach Christus. Nach 3 Jahrzehnten Christentum, sagt der Hebräerbrief, die Masse kehrt nicht um im Judentum. Die Masse nimmt Jesus nicht als Messias an. Darum müssen wir uns vom Tempeldienst trennen. Wir müssen auch hinaus außerhalb des Lagers. Denn sonst werden wir schließlich mitschuldig. Wenn wir da weiterhin dazugehören zu denen, die das Opfer des Messias gar nicht annehmen, mit denen zusammen opfern, da müssen wir nun einen Schnitt vollziehen. Und so rief der Hebräerbrief eben auf zum Verlassen. Jetzt sehen wir auch, warum das kein örtlicher Brief sein konnte, sondern ein Rundschreiben an die Juden in der Diaspora und selbstverständlich auch die in Jerusalem, im Land. Die ganze messianische Judenheit sollte aufgerufen werden zum Bruch mit dem Tempeldienst. Und jetzt kommt das prophetische Wort. Hebräer 13, Vers 14. Denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern wir suchen die zukünftige. Wir haben hier keine bleibende Stadt. Meint ja nicht, Jerusalem wird noch weiter bleiben und bestehen. Und tatsächlich 8 Jahre nach dem Hebräerbrief war Jerusalem dem Erdboden gleichgemacht. Im Frühjahr 70 kamen aus dem ganzen Land Israel die Juden zum Passafest und natürlich auch aus dem Ausland, aus der Diaspora. Titus, General der Legionen in Israel, wartete ab, bis sie alle in Jerusalem waren. Und dann schloss er den Belagerungsring und vernichtete die Stadt und den Tempel in 140 Tagen mit mehr als 1 Million Toten. Aber die messianischen Juden, die wussten, wir dürfen nicht mehr gehen. Ich meine, das war ja an sich ein Gewissenskonflikt. Denn in 4. Mose 9 wird gesagt, dass man das Passa ganz genau am richtigen Datum feiern muss. Und es gibt eine Ausnahme, wenn man im Ausland war, durfte man das Passa um 1 Monat verschieben. Den nächsten Monat, aber wieder am gleichen Kalendertag. Das war eine Ausnahme. Aber das Gesetz setzte eigentlich die Todesstrafe fest bei Nicht-Einhalten des Passafestes. Ist ja schon ernst, oder? Und jetzt waren diese jüdischen Christen immer noch gewohnt, die Feiern mitzumachen. Und jetzt plötzlich sollen wir nicht mehr gehen. Ja, aber es ist doch ein Konflikt, wenn Gott uns im Gesetz befohlen hat. Ja, die mussten jetzt in diesen 3 Jahrzehnten lernen, dass ein Wechsel, heilsgeschichtlicher Wechsel, kam. Sie brauchten diese Zeit, um das verarbeiten zu können. Das ist die Geduld Gottes. Und der Hebräerbrief war ein göttlicher Befehl, geht hinaus. Dann war klar, Frühjahr 70, wir müssen nicht mehr ans Passafest gehen. Und tatsächlich sind die jüdischen Christen schon im Jahr 68 sind sie geflohen aus dem Kriegsgebiet Israel war ja schon Kriegsgebiet ab 66. Da hat ja der Aufstand der Juden gegen die Römer begonnen. 68 wurde der Krieg gestoppt, weil Kaiser Nero Selbstmord begangen hatte. Interessant, 68 begeht der Mörder an Petrus, dem Apostel der Beschneidung, und Paulus, dem Apostel der Heiden, begeht Selbstmord. Ein Gericht Gottes, der Krieg wird gestoppt und die messianischen Juden wissen, jetzt müssen wir fliehen. Ich habe hingeschrieben, Lukas 21, 20, da hat der Herr in der Ölbergrede Vorbereitungen getroffen, wenn ihr aber Jerusalem von Heerscharen umzingelt seht oder von Armeelagern umzingelt seht, alsdann erkennt, dass ihre Verwüstung nahe gekommen ist. Dass alsdann die in Judäa sind, auf die Berge fliehen und die in ihrer, Jerusalems Mitte sind, daraus entweichen und die auf dem Lande sind, nicht in sie, also nach Jerusalem, hineingehen. Denn dies sind Tage der Rache, dass alles erfüllt werde, was geschrieben steht. Wehe aber den Schwangeren und den Säugenden in jenen Tagen. Denn große Not wird in dem Land sein und Zorn über dieses Volk. Und sie werden fallen durch die Schärfe des Schwertes und gefangen weggeführt werden unter alle Nationen. Und Jerusalem wird zertreten werden von den Nationen, bis die Zeiten der Nationen erfüllt sein werden. Im Jahr 68 war das soweit. Die römischen Legionären bauten die Armeelager rund um Jerusalem auf. So erkannte man, jetzt ist die Zerstörung nahe. Die flohen alle auf die Berge, Westjordanland, und dann gingen sie hinüber über den Jordan nach Pella und dort wurden sie in Sicherheit untergebracht. Sie gingen nicht mehr ans Passa Frühjahr 70 und das hat ihnen das Leben gerettet. Aber der Hebräerbrief, einige Jahre noch vorher, also das wäre 6 Jahre vor dieser Flucht, hat das vorbereitet und nochmals ganz klar gemacht, wir müssen hinaus. Es ist nicht fakultativ, es ist eine Notwendigkeit. Jesus hat außerhalb gelitten, wir müssen jetzt auch hinaus. Es wird schmachvoll sein, dieser Weg. Denn dadurch werden wir von unseren Volksgenossen noch mehr Ablehnung erfahren. Aber es muss geschehen. Und er sagt hier, wir haben hier keine bleibende Stadt. Jerusalem bleibt nicht. Und dann kommt Vers 15. Durch ihn, Hebräer 13, 15. Durch ihn nun, lasst uns Gott stets ein Opfer des Lobes darbringen. Das ist die Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Des Wohltuns aber und Mitteilens vergesst nicht, denn an solchen Opfern hat Gott Wohlgefallen. Ja, wenn wir den Tempel nicht mehr haben, haben wir keine Opfer mehr. Ja, sicher. Nicht mehr die Tieropfer, aber wir können Gott stets Opfer des Lobes darbringen. Dieser Ausdruck Opfer des Lobes ist ein Fachausdruck in 3. Mose 3 für ein Friedensopfer. Ja, das Opfer der Gemeinschaft. Und dieses wird hier aufgenommen, Opfer des Lobes. Wir sollen Gott Opfer des Lobes darbringen, Friedensopfer. Das ist die Frucht der Lippen, die seinen Namen preisen. Also wir bringen keine Tieropfer mehr, sondern wir bringen Opfer durch das Lob der Anbetung mit unseren Lippen. Aber es gibt noch eine andere Art von Opfern, des Wohltuns aber und Mitteilens, vergesst nicht. Denn an solchen Opfern hat Gott Wohlgefallen. Wohltun hat besonders Bezug auf Wohltätigkeit an Armen. Und Mitteilen hat besonders Bezug im Neuen Testament auf Unterstützung gegenüber Mitchristen und Missionaren. Das sind also soziale und missionarische Opfer, die hier zusammen mit den Anbetungsopfer der Lippen erwähnt werden. Es gibt eine neue Art von Gottesdienst. Gut, es ist eigentlich der Gottesdienst, den sie schon lange kannten. Parallel zum Tempel gab es den Gottesdienst in den christlichen Gemeinden. Und das war so 3 Jahrzehnte lang ein zweigleisiger Weg, der nun aber in die Eingleisigkeit überführt werden sollte. Aber hier ist etwas Wichtiges. Wir wissen ja vielleicht, seit dem Jahr 70 kennt das Judentum keine Tieropfer mehr. Nicht, weil sie das sich so erwählt haben, sondern weil der Tempel zerstört wurde im Jahr 70. Und dann haben wir gelesen, Lukas 21, Jerusalem wird zertreten werden von den Heiden, bis die Zeiten der Nationen erfüllt sein werden. Und tatsächlich, in den weiteren Jahrhunderten war Jerusalem immer unter Fremdherrschaft. Nicht jüdischer, heidnischer Fremdherrschaft. Römer, Byzantiner, dann die Araber und so weiter, die Türken, dann die Engländer, dann die Jordanier und 1967, 6 Tage Krieg, wieder in jüdischer Hand. Jerusalem zertreten, bis, nicht für immer, bis die Zeiten der Nationen beendet sein werden, also bis vor die Wiederkunft Christi, in diese Zeitperiode hinein. Also, da konnte das Judentum nicht mehr opfern, weil sie den Tempelplatz nicht mehr hatten. Und nach 5. Mose 12, 13 bis 14, darf man nur an diesem auserwählten Ort opfern und sonst nirgends. Aber weil sie diese Quadratmeter des Altars, gerade etwas südöstlich von der Oma-Moschee, vom Belsendom, da war der Altar, weil sie diese Quadratmeter nicht mehr hatten, konnten sie nicht mehr opfern. Und so war das eine grundlegende Krise des Judentums. Man musste eigentlich die Religion völlig umgestalten. Als eine Religion, wo das Opfer so zentrale Bedeutung hatte, musste man eine blutlose, opferlose Religion machen. Und da hat man sich dann beholfen, indem man erklärt hat, ja, unsere Gebete sind der Ersatz für die Opfer. Oder indem wir 3. Mose 1 bis 7 lesen und studieren, ist es wie wenn wir in unseren Herzen diese Opfer, Brandopfer, Friedensopfer und so weiter, Gott darbringen würden. Aber sehen wir den Unterschied? Der Hebräerbrief hat, bevor der Tempel weg war, gezeigt, jetzt kommt ganz klar dieser Scheideweg. Jetzt müsst ihr euch davon trennen, das ist nun der Weg. Diese geistlichen Opfer des Lobes und nicht mehr die Tieropfer. Das war also nicht, weil man nicht mehr anders konnte, sondern weil Gott es so gesagt hatte. Aber das christuslose Judentum musste sich dann anders entscheiden, weil sie einfach nicht mehr den Tempel hatten. Und darum ist der Hebräerbrief natürlich schon etwas ganz Gewaltiges, denn er zeigt die prophetische Autorität, die war im Christentum da, und da wurde schon vorher gesagt, jetzt geht Jerusalem zur Seite, jetzt wird alles anders werden. Der Herr Jesus hatte das eigentlich schon angekündigt gegenüber der samaritanischen Frau in Johannes 4. Sie hatte ja die Frage, ihr Juden, ihr sagt, man müsse in Jerusalem anbeten, dort sei der auserwählte Ort, und wir Samariter sagen, das sei auf dem Garizim. Was ist nun recht? Der Herr Jesus sagt in Johannes 4, Vers 21, Frau, glaube mir, es kommt die Stunde oder die Zeitperiode, da ihr weder auf diesem Berg noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Ihr, Samariter, betet an und wisst nicht was. Wir, Juden, beten an und wissen was. Denn das Heil ist aus den Juden. Es kommt aber die Stunde oder die Zeitperiode und ist jetzt, da die wahrhaftigen Anbeter den Vater in Geist und Wahrheit anbeten werden. Denn auch der Vater sucht solche als seine Anbeter. Gott ist Geist und die ihn anbeten, müssen in Geist und Wahrheit anbeten. die wahrhaftigen Anbeter, das heißt, die nicht nur symbolisch anbeten mit Opfern, die symbolische Bedeutung hatten, sondern die das Eigentliche nun tun. Das sind die wahrhaftigen Anbeter. Also wahrhaftig ist nicht das Gegenteil von lügnerisch, ja? Sondern das heißt eigentlich die wirklichen, die es mit der Erfüllung und der Realität zu tun haben. Das ist jetzt und die werden in Geist und Wahrheit anbeten. Jerusalem wird seine Bedeutung als Anbetungsort verlieren für diese Stunde, diese Periode des Christentums. Übrigens, der Herr sagt nicht, dass nun eine Ewigkeit anbricht, wo das ändert, sondern die Stunde, die Periode des Christentums. Es wird ja da einen dritten Tempel geben für Israel, aber das ist nicht jetzt. Gut, also das zeigt uns die fundamentale Bedeutung des Hebräerbriefes für die ersten Christen, ganz speziell aus dem Judentum. Hier wurden bedeutende Weichen, die 2000 Jahre von Bedeutung werden sollten, gestellt und geregelt. Ja, wir sind immer noch bei den Besonderheiten. In diesem Brief wird immer wieder gesprochen über die Gefahr des Abfalls. In Hebräer 6, Vers 4 heißt es, denn es ist unmöglich, diejenigen, welche einmal erleuchtet waren und geschmeckt haben die himmlische Gabe und teilhaftig geworden sind Heiligen Geistes und geschmeckt haben das gute Wort Gottes und die Wunderwerke des zukünftigen Zeitalters und abgefallen sind, wiederum zur Buße zu erneuern, indem sie den Sohn Gottes für sich selbst kreuzigen und ihn zur Schau stellen. Also hier wird gezeigt, es ist ganz gefährlich, wenn jemand von euch Hebräern abfällt. Sind das Wiedergeborene, von Neuem Geborene? Hier heißt es nicht, es ist unmöglich, diejenigen, welche einmal ewiges Leben bekommen haben, oder welche Kinder Gottes geworden, oder welche von Neuem geboren, sondern welche erleuchtet waren. Erleuchtet wurde ich vor der Bekehrung und jeder andere Bekehrte auch. Zuerst müssen wir einmal sehen, wo wir stehen. Wer ist Jesus Christus? Was ist das Evangelium? Das ist Erleuchtung. Und dann haben wir geschmeckt. Wir haben etwas erfahren von der Bibel. Den Geschmack des Wortes Gottes haben wir bekommen. Aber schmecken ist übrigens noch nicht mal dasselbe wie essen. Das heißt noch nicht, dass wir das uns angeeignet haben. Das Passa musste man ja nicht nur schmecken, das Passalamm, sondern essen. Das Lamm muss man sich aneignen. Aber hier wird gesagt, die, welche geschmeckt haben, die himmlische Gabe und teilhaftig geworden sind, Heiligen Geistes. Übrigens ohne den bestimmten Artikel. Nicht teilhaftig des Heiligen Geistes, sondern ohne Artikel im Griechischen, teilhaftig Heiligen Geistes. Wenn der Artikel steht, der betont das mehr die Person des Heiligen Geistes. Wenn der Artikel fehlt, Heiliger Geist, einfach, dann ist die Betonung auf seiner Kraft. Also ihr habt Anteil bekommen an seinem kräftigen Wirken. Das ist bereits der Fall, wenn jemand unter den Einfluss des Wortes Gottes kommt und davon ergriffen ist, überwältigt ist, noch nicht bekehrt, aber der Herr Jesus sagt in Johannes 16, Vers 13, der Heilige Geist wird die Welt überführen von Sünde, Gericht und so weiter. Das ist die Wirkung des Heiligen Geistes, wird man bereits vor der Bekehrung teilhaftig. Hier ist nicht gemeint, die Innewohnung des Heiligen Geistes. Das geschieht erst nach der Bekehrung. Epheser 1, 13 bis 14 versiegelt worden mit dem Heiligen Geist, nachdem ihr geglaubt habt. Aber ihr habt Anteil bekommen an Wirken des Heiligen Geistes und habt geschmeckt das gute Wort Gottes und die Wunderwerke des zukünftigen Zeitalters. Auch wieder geschmeckt. Und wenn nun solche abfallen und quasi den Sohn Gottes wieder so schmählich verwerfen und sagen, der müsste gekreuzigt werden, dann sagt er, so jemand kann nicht mehr umkehren. Das ist ein bewusstes, definitives Verwerfen der Erlösung durch Jesus Christus. Und in der Seelsorge kommt das immer wieder vor, dass Kinder Gottes sich sagen, ich habe das gemacht. Ich kann nicht mehr errettet, ich kann nicht mehr zurück. Und dann kann man sie fragen, ja, tut dir das leid, dass du dem Herrn untreu gewesen bist? Es geht ja dann gar nicht um den Abfall, oder? Oder Jesus Christus kreuzigen. Nun, ja, natürlich, das tut mir so leid. Hast du das bekannt als Sünde im Gebet? Ja, natürlich, schon mehr als einmal. Ja, aber hier steht, die können nicht mehr zur Buße erneuern. Die bekommen nicht die gottgewirkte Reue über die Sünde. Denn dass wir Reue empfinden können über Sünde, ist bereits ein Wirken des Heiligen Geistes an uns. Sonst würden wir nämlich nie wirklich Reue empfinden. Gottgemäße Reue. Schon vielleicht so wie Judas. Ich habe unschuldiges Blut vergossen. Aber diese innere Reue Gott gegenüber, wo man sagt, du gehörst gar nicht zu dieser Gruppe. Das hat nichts mit dem zu tun. Dasselbe auch in Kapitel 10, Vers 26. Denn wenn wir mit Willen sündigen, nachdem wir die Erkenntnis der Wahrheit empfangen haben, so bleibt kein Schlachtopfer für Sünden mehr übrig, sondern ein sicheres, furchtvolles Erwarten des Gerichts und ein Feuereifer, der die Widersacher verschlingen wird. Auch hier heißt es nicht, nachdem wir von neuem geboren oder was auch immer, sondern nachdem wir die Erkenntnis der Wahrheit erleuchtet, erkannt. Und wenn dann jemand definitiv den Sohn Gottes verwirft, wie Vers 29, wie viel ärgere Strafe meint ihr, wird der Wert geachtet werden, der den Sohn Gottes mit Füßen getreten und das Blut des Bundes, durch welches er geheiligt worden ist, für unrein geachtet und den Geist der Gnade geschmäht hat. Also hier geht es um jemand, der den Sohn Gottes mit Füßen tritt und der jetzt plötzlich sagt, dieser messianische Jude hat ja vorher gesagt, Jesus Christus war kein Krimineller. Sein Blut war unschuldiges Blut. Und jetzt achtet er plötzlich das Blut des Bundes, das ihn früher geheiligt hat. Heiligen heißt absondern. Jeder Jude, der sagte, Jesus ist der Messias, der war damit schon auf die Seite gestellt. So hat sein Blut ihn äußerlich geheiligt. Aber wenn er jetzt plötzlich sagt, es ist unreines Blut und den Geist der Gnade lästert, schmäht, sagt er, da gibt es nur noch das Gericht. Es ist ein endgültiges Verwerfen der Gnade Gottes, wann das bei einem Menschen eintritt. Zu beurteilen ist nicht an uns. Aber wir müssen aus dem Hebräerbrief wissen, dass es diese Möglichkeit gibt. Es gibt Menschen, deren Gnadenzeit vor dem Tod abläuft. Es ist uns klar, mit dem Tod ist es definitiv. Nach dem Tod gibt es keine Bekehrung mehr. Aber es ist so, dass es möglich ist, noch zu Lebzeiten die Gnadenzeit ablaufen zu lassen. Wie beim Pharao in Ägypten. 6-mal hat er sich verhärtet und dann vom 7. bis zum 12. Mal war es immer Gott. Ab dem 7. Mal konnte er sich nicht mehr bekehren. Und vorher hätte er sich bekehren können. Das entspricht dieser Situation. Aber das ist nun eben auch etwas ganz Besonderes im Hebräerbrief, wie hier messianische Juden, die nicht wirklich durchgedrungen waren, ermahnt werden, nun wirklich ernste totale Sache zu machen, in ihrem Leben aufzuräumen, ihre Schuld zu bekennen und so wirklich durchzudringen zum Glauben, nicht nur Erkenntnis haben, sondern das Aneignen, nicht nur schmecken, sondern das Passahlamm essen. Ja, es ist jetzt halb und nun haben wir die große Pause vor uns bis um 4 Uhr.